liebe Leute. Willkommen zurück zur 54. Episode Geschmacksgeschichte. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und hatte mich eigentlich darauf vorbereitet, meine zwei Mitstreiter an den Mikrofonen zu begrüßen. Das ist jetzt natürlich für alle da draußen erstmal ungewohnt, denn man dachte, hier der Podcast spielt sich zu zweit ab. Doch wir waren ja schon in der letzten Episode zu dritt, weil mein lieber Bruder Moritz uns bereichert hat und weil uns das so gut gefallen hat, ist der auch gleich geblieben. Deswegen schon mal hallo Moritz, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, Grüße in die Runde.
Und normalerweise, also es soll jetzt natürlich nicht so wirken, als dürfte jeder Gast, der hier einmal in der Sendung ist, direkt für immer bleiben, denn so war ja auch letztlich Nikos Schicksal. Aber wenn eine Dynamik gut funktioniert und wir haben von euch ja auch das dementsprechende Feedback bekommen, dann erhalten wir uns das doch gerne. Und wie gesagt, es hat einfach mit diesem Dreieraustausch uns sehr gut gefallen, deswegen wollen wir es gerne so fortführen. Ja, und den Nico kann ich leider heute Abend zum ersten Mal nicht begrüßen, was sehr schade und auch ungeplant ist. Er ist untröstlich, aber ein Termin auf der Arbeit ist dazwischen gekommen. Und das ist nun mal die Realität bei Teilzeit-Podcastern wie uns, dass alles, was das wahre Geld und die wahre Nahrung auf dem Tisch bringt, das hat natürlich Vorrang und deswegen ist das auch überhaupt nicht schlimm, dass der Nico das heute nicht kann, nicht möglich machen kann. Und wir sind ja trotzdem in einem Zweiergespann und beim nächsten Mal ist Nico auch ganz sicher wieder dabei. Wir hätten es in der Regel verschoben dann einfach, aber da wir euch jetzt schon so lange haben warten lassen und alle derzeit in dieser stressigen Vorweihnachtszeit viele Termine haben, wollen wir es jetzt heute einfach durchziehen, auch wenn wir nur zu zweit sind. Und alsbald, dann wenn die nächste Episode kommt, ist Nico zurück. Und wir legen los, ja.
Genau, Grüße gehen auf jeden Fall noch raus an Nico. Schade, dass er heute nicht hier ist.
Genau, also wir haben gerade mit ihm telefoniert und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie leid ihm das tut. Und er ist sich da, glaube ich, selber am bösesten und deswegen wollen wir ihm da aus der Schuld nehmen, weil das ist einfach normal. Ja,
definitiv, also nur Liebe dahingehend.
Nur Liebe an Nico und wir kriegen das irgendwie auch zu zweit geschaukelt. Ihr hört ja auch, ich bin immer noch ein bisschen nasal und angeschlagen, deswegen hatten wir es ja auch schon am Wochenende vertagen müssen, aber heute holen wir es nach, komme was da wolle, wir ziehen durch und ja, ich bin wieder dran, ich habe mich sehr gefreut, dass ich, das war jetzt doch ein langer Zyklus, aber jetzt darf ich nochmal sprechen, was ja auch eigentlich mal der Sinn dieses ganzen Podcasts war, aber ja, ich bin froh, wie es sich entwickelt hat und heute habe ich ja nochmal die Chance zu überzeugen. Und bevor
ich freue mich sehr auf eine Geschichte, kann ich jetzt schon mal sagen, ich freue mich wirklich sehr.
Genau, also du bist ja letztlich der, der die ertragen muss, aber du hast ja anders als die Zuhörerinnen und Zuhörer zumindest die Möglichkeit, dich dazu zu äußern. Und diese Möglichkeit möchte ich dir direkt geben, denn jeder, der die Episode jetzt schon angeklickt hat, der weiß natürlich, wie der Titel lautet und weiß dementsprechend auch schon, über was wir sprechen. Du hingegen,
seid ihr schon weiter als ich.
Genau, du hingegen bist völlig ahnungslos. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache eine kleine Quizrunde da draus und habe mir vorgestellt, dass ich dir jetzt erzähle, also du stellst dir vor, ich habe dich zum Essen eingeladen. Du sitzt bei mir an meinem Tisch, an meiner Tafel und erblickst die Gerichte, die ich dir jetzt im Folgenden vortragen werde. Und dann kannst du dir überlegen, zu welchem Anlass ich dich denn eingeladen habe.
Okay, ja, schieß los, ich bin gespannt.
Okay, also, die Gerichte, die du vor dir siehst, sind unter anderem glasierte Karotten, eine grüne Bohnenkasserolle, Süßkartoffeln kandiert mit Marshmallows, Maisbrot, Cranberry-Soße und Kürbiskuchen.
Also bis zu den Bohnen, die waren, glaube ich, das zweite, was du genannt hast, war ich bei französischer Küche. Mhm. Jetzt würde ich eher sagen US-amerikanisch.
Ja, geht schon in die Richtung.
Und Jahreszeiten passend, Thanksgiving?
Genau, du bist an Thanksgiving-Tafel, was ja auch nur Sinn macht. Thanksgiving soll man im Kreis seiner Liebsten verbringen und da gehörst du natürlich als mein liebster Bruder dazu.
Oh,
Ich habe den Truthahn selbstverständlich weggelassen, weil ich dachte, dann wird es zu einfach. Aber ja, die restlichen Gerichte sind ganz typische Thanksgiving-Speisen. Das variiert natürlich nochmal von Region zu Region, von Familie zu Familie. Und genau, warum das so ist,
Und
das werden.
Marshmallows ist schon hart. Entschuldigung, dass ich das jetzt einwerfe, aber
Ja, das ist
was
in
war das Gericht mit Marshmallows?
kandierte Süßkartoffeln mit Marshmallows.
Mm.
Das finde ich super, dass du, das ist natürlich wie immer alles ungeplant, finde ich super, dass du genau darauf Bezug nimmst, denn die werden im späteren Verlauf noch eine Rolle spielen.
Okay.
Und das ist aber etwas, was natürlich, wie man sich schon erdenken könnte, eher ein neuzeitliches Phänomen ist. Alles andere ist schon etwas älter und deswegen wollen wir ganz vorne anfangen bei der Geschichte von Thanksgiving, was jetzt heute an dem Tag, wo die Episode online gekommen ist, 4 Tage her ist. Also es wird normalerweise immer am letzten Donnerstag im November gefeiert. Auch dazu komme ich gleich noch. Das war in diesem Jahr der 24. November. Und nee, gar nicht, war der 23. Entschuldigung, es ist schon 5 Tage her. Und genau, alles Weitere kommt jetzt, denn wir starten in die Geschichte von Thanksgiving.
Fantastisch.
Oder war es doch am 24.? Ich kann mich darauf nicht einigen, aber das ist auch relativ irrelevant. Es war
Ja,
letzte Woche Donnerstag.
alles klar.
Alles klar, gut. Also, der Anlass der Feier, wie der Name auch schon sagt, wie es sich die meisten denken können, ähnelt natürlich am ehesten unserem Erntedankfest, was wir aber zu einem anderen Zeitpunkt feiern, was wir auch gänzlich anders feiern. Aber es ist natürlich im Grundkonstrukt derselbe Rahmen. Alles hat aber relativ anders angefangen, nämlich ähnlich wie in der Geschichte, die du uns erzählt hast, Moritz, in der letzten Episode, fing es mit einem sehr geschichtsträchtigen Schiff an, wie die von dir besprochene Victoria von Magellan. Kannst du dir vielleicht denken, wie das Schiff heißt?
Weiß, um welches Schiff es geht, ja, aber ich müsste jetzt lügen, wie das Schiff heißt.
Ich
Es
glaube,
wird das Schiff der Pilgerväter sein.
es ist genau das Schiff der Pilgerväter.
Da wollen wir unsere Zuhörer jetzt nicht mit langweilen, wie ich hier nachdenkend stöhne.
Die sind 1620 von ihrem britischen Heimathafen in Plymouth in England in See gestochen, auf der sogenannten Mayflower. Ich denke, dass
Ja.
werden viele schon mal gehört haben, ist ja auch immer gerne in Film und Fernsehen verwendet. Genau, die Mayflower, das berühmt-berüchtigte Schiff der britischen Pilgerväter, die sich da aufgemacht haben. 66 Tage lang sind diese Siedler dann auf ihrer Reise in die neue Welt gewesen, sind übers Meer geschippert und waren natürlich damit schon etwas besser, was die Navigation anging, als Ferdinand Magellan, wie wir zuletzt gelernt haben.
Respektabel.
Respektabel, genau. 66 Tage ist schon okay.
Definitiv.
Und sie kamen dann in Cape Cod oder an Cape Cod in Massachusetts raus und hatten damit auch schon ihren Weg in die Nähe des Zieles gefunden, in welches wir auch heute steuern wollen. Von Cape Cod haben sie sich dann ihren Weg in die Massachusetts Bay durchgerungen oder eher gesagt umsegelt und sind schnell auch in die Region des heutigen amerikanischen Plymouth geraten. Denn das war natürlich naheliegend und einfach, den Heimathafen quasi mitzunehmen in die neue Welt und auch da
Absolut.
das Plymouth direkt zu manifestieren und zu lokalisieren. Genau, und wie auch in deiner Geschichte, auch wenn sie gar nicht so lange unterwegs waren wie die Truppe rund um Magellan, waren die Siedler, die britischen Pilgerväter, nicht mehr ganz vollzählig, als sie da ankamen. Es hatte sich tatsächlich die Hälfte der Besatzung den Strapazen der See und den Krankheiten auf See hingeben müssen, sind diesen zum Opfer gefallen Und ja, der Rest, der noch übrig war, war auch nicht mehr wirklich das blühende Leben, denn die hatten große Probleme, an Nahrung zu kommen. Also man sollte natürlich meinen, wenn man so eine Reise macht, dann ist man bestens vorbereitet auf alles, was einem da begegnet. Die hatten auch erst reichlich Vorräte dabei, aber als es dann darum ging, jene eben vor Ort aufzustocken, hat das Ganze nicht ganz so gut funktioniert, denn es war erstmal nichts vor Ort, was man hätte anzapfen können. Und das, was ihnen bekannt war an landwirtschaftlichen Unternehmungen, die sie in ihrer Heimat gestartet hatten oder die dort halt normal waren, das hat da alles nicht funktioniert. Und deswegen hatten die wirklich Probleme, irgendwie Nahrung anzubauen oder zu bekommen. Und das sollte sich erst ändern, als die amerikanischen Ureinwohner ja Mitleid mit den britischen Pilgervätern und Siedlern hatten. Und das trotz bereits schlechter Erfahrungen, die sie mit jenen gemacht haben. Denn davor ist quasi schon in anderen Zusammenhängen viel in Richtung Sklaverei und generell Unterwerfung passiert, sodass man eigentlich hätte sagen können, dass die amerikanischen Ureinwohner denen vielleicht auch einfach hätten den Rücken kehren können. Aber vielleicht kann man sagen, dass das einfach bessere Menschen mit einem besseren Spirit waren, die dann trotzdem bereit waren, den Pilgervätern zu helfen und denen deswegen gezeigt haben, wie man eben in diesen Gewässern vor Ort fischen kann, wie man Mais anbauen kann und vor allem auch, wie man Ahornsirup extrahieren kann aus den Ahornbäumen, die dort in der Region wachsen und gewachsen sind. Und damit lief es schon mal etwas besser. Genau. Ich hatte jetzt mal eine Pause angebracht, weil ich dachte, vielleicht, weil ich habe ja immer so einen Redeschwall, willst du was?
Ja. Eine Frage, die ich da auf jeden Fall hätte, beziehungsweise keine Frage, sondern eher eine Anmerkung. Ich stelle mir das auch unfassbar schwierig vor, wenn du mal, wir sind ja gar nicht mehr in der Situation, dass wir an Orte kommen, die uns komplett fremd sind. Weil selbst wenn wir irgendwo komplett um die Welt reisen, wir sind ja innerhalb von 10 Minuten, könnten wir up to date sein, was wie funktioniert. Da,
Definitiv,
ne,
ja.
in einer komplett fremden Welt zu sein und dann vor allen Dingen diese Enttäuschung ja auch erleben zu müssen am Anfang, dass alles, was du vorher geplant hast, nicht funktioniert, ist schon
Ja.
auch eine beachtliche Leistung.
Ja, sehr, sehr vergleichbar, vielleicht auch mit der sehr populären Serie Seven vs. Wild, die gerade mal wieder läuft. Da ist es ja auch so, dass die Kandidaten sich vorher immer große Pläne machen, was sie alles machen werden, wie sie es machen werden. Und wenn die dann da ankommen und mit der Realität konfrontiert sind, dann klappt da doch meistens nur ein Bruchteil oder gar nichts von, weil das Leben halt immer anders spielt, als man sich das ausgedacht hat. Und so wird es bei den Pilgervätern auch gewesen sein. Nur natürlich, dass die länger als 7 Tage bleiben wollten, deswegen war das alles ein bisschen problematischer noch.
Ja, da sollte wirklich was aufgebaut werden. Du hattest was gesagt mit den Indianern, Sklaverei.
Genau. Also so, da ist es so, dass die Reise der Pilgerväter 1621 nach Massachusetts meines Wissens nach oder meiner Recherche nach ja gar nicht der erste Kontakt amerikanischer Ureinwohner mit Europäern gewesen ist und dass man jene schon zuvor auch eben nach Europa gegen ihren Willen gebracht hat
Ja.
und beispielsweise in London oder generell in umliegenden Gebieten versklavt hat. Und da haben es sogar manche, zum Beispiel einer der Häuptlinge eines der dort ansässigen Stämme, hat es sogar aus der Sklaverei in Europa zurückgeschafft und hat trotzdem im weiteren Verlauf der Geschichte noch mit den britischen Siedlern, Pilgervätern ja, die unterstützt in ihrem Vorhaben, obwohl der eigentlich schon verschleppt, versklavt und wieder sich in Freiheit gekämpft hatte, war der trotzdem da noch, sage ich mal, gnädig.
Ja, ein gänzlich anderes Verständnis von Menschlichkeit.
Ja, definitiv. Tragischerweise hätte da wahrscheinlich weniger Menschlichkeit auf Seiten der Ureinwohner ihre eigene Zukunft besser aussehen lassen können, aber gut, das ist
Ich glaube,
natürlich.
das ist etwas, was man als Generaldefinition fast für alle diese Kontakte.
Hätte, wenn und aber, ja.
Ja.
Aber erstmal waren die Siedler auch sehr dankbar für die Unterstützung der amerikanischen Ureinwohner und deswegen kam es 1621 in Plymouth, Massachusetts zum vermutlich ersten Thanksgiving-Fest. Entschuldigung. Und jenes Thanksgiving-Fest fand eben statt, damit britische Siedler, die ihre erste Ernte eingeholt haben, hatten im Herbst, diese mit den amerikanischen Ureinwohnern zusammen feiern konnten. Das waren namentlich die amerikanischen Ureinwohner des Wampanoag-Stamms und die wurden eben von den Briten zu einem gemeinsamen Festmahl im Rahmen der erfolgreichen Herbsternte eingeladen. Ja, und dann ist man da zusammengekommen und hat gefeiert. Und das auch in Eintracht und alles sehr, sehr friedlich. Und was auf dem Tisch da genau stand, das ist selbstverständlich nicht im Detail überliefert. Man kann aber davon ausgehen, dass regional typische Gemüse wie Kartoffeln oder Mais dort auf jeden Fall auf dem Tisch vorhanden waren und nach Anleitung der Ureinwohner mit auch deren Gewürzen zubereitet wurden. Ein Truthahn, na, da komme ich später zu, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Genau, ansonsten war schon schnell klar, dass es was. Da will man dran festhalten, eine Tradition war geboren, aber vorerst eine sehr unstrukturierte, also über die Jahre dann nach 1621 gab es immer mehr Kolonialsiedlungen dort in der neuen Welt, vornehmlich natürlich im Nordwesten der Vereinigten Staaten. Und ja, jährlich kam man dann in diesen unterschiedlichen Siedlungen an unterschiedlichen Tagen, aber halt zumeist im Herbst, im Rahmen der Herbsternte zusammen, lud amerikanische Ureinwohner, die einen da irgendwie unterstützt hatten, mit denen man zusammenarbeitete, ein und ja, hatte gemeinsam eine schöne Zeit. Und das war etwas, was sich über Jahrzehnte so hielt.
Das wäre auch tatsächlich meine Frage gewesen, wie lange das Bestand gehabt hat.
Nee, also das tatsächlich, egal wie das Verhältnis war, konnte man immer sagen, so, also natürlich gab es dann zwischen bestimmten Stämmen und bestimmten Siedlungen, gab es Konflikte, dann hat das nicht funktioniert, aber man kann davon ausgehen, dass in den Folgejahren immer irgendwo Thanksgiving-Fest in diesem Konstrukt stattgefunden hat. Auch diverse, also es haben eher die Feste stattgefunden als nicht, aber halt wirklich zu unterschiedlichen Zeitpunkten und auch einfach sehr individuell. Und das Ganze hat dann erst 1789 so einen wirklich staatlichen Charakter bekommen. Als nämlich George Washington in einer Proklamation die amerikanischen Bürger dazu aufforderte, ihre Dankbarkeit über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg im Rahmen eines Thanksgiving-Festes zu feiern. Ein genaues Datum gab es da immer noch nicht,
Aber da wurde
aber
zumindest mal der Grundgedanke des Festes umgestückt.
genau. Also das hat man in typisch amerikanischer Manier dann mit einem Krieg noch in Verbindung gebracht. Und ja, dann war zumindest schon mal Thanksgiving irgendwo in den staatlichen Apparat integriert, sage ich mal. Bis es dann ein genaues Datum für Thanksgiving war, sollte noch ein Krieg vergehen, nämlich der amerikanische Sezessionskrieg. Und inmitten dieses terminierte Abraham Lincoln den Feiertag, nämlich unter der Prämisse, dass jener in diesem und halt in allen folgenden Jahren immer am letzten Donnerstag im November stattfinden sollte. Ja, und damit hatte der gute Abe auch eigentlich einen Grundstein gelegt, mit dem alle einverstanden waren. Alle außer einer, nämlich Franklin D. Roosevelt, die nächste schillernde Persönlichkeit der amerikanischen Politgeschichte.
Was konnte der denn dagegen haben?
Der hatte da 1939 gegen, dass wegen der Weltwirtschaftskrise die Verkäufe im Einzelhandel natürlich nicht mehr so liefen, wie man sich das gewünscht hat. Und deswegen wollte der Thanksgiving einfach prompt um eine Woche verschieben, weil das dann wohl den Verkäufen wahrscheinlich wegen irgendeinem endenden oder anfangenden Quartal, ich weiß es nicht genau, das ließ sich nicht herausfinden. Es wäre auf jeden Fall zuträglich dem Einzelhandel gewesen. Dagegen wurde aber lautstark protestiert und schon 2 Jahre später musste Roosevelt seinen Plan verwerfen und einen Gesetzesentwurf unterschreiben, der fortan festsetzte, dass Thanksgiving immer für alle Zeit am 4. Donnerstag im November stattfinden soll. Seine kleine Änderung, historische Eskapade, kann man fast schon sagen, ging aber nicht unter. Und in der Geschichte von Thanksgiving erinnert man sich gerne an diesen, ja, kleinen Umbruch als das sogenannte Franksgiving, wegen eben Franklin D. Roosevelt. Und ja, immerhin hat er ja so ja, seinen Namen irgendwo im historischen Kontext von Thanksgiving verankern können, aber ansonsten.
Weißt du denn, wann, also wann sollte genau der Tag stattfinden, für den Roosevelt da festlegen wollte?
Nee, das kann ich dir nicht sagen.
Aber er wollte es so auf Anfang November schieben.
Nee, er wollte es um eine Woche verschieben.
Ah, um eine Woche nur, okay. Ich hatte schon eine Verschwörungstheorie mit Halloween mir ausgesponnen.
Nee, also ich glaube, dass das wirklich so eine Quartalsgeschichte wahrscheinlich ist. Dass da irgendwie Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt fließen sollte, aber ja.
Ich kann es schon nachvollziehen, weil die Amerikaner sind ja die Vorreiter, was fingierte Feiertage zu Erwerbszwecken angeht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja selber schon das Glück, mal ein Thanksgiving mitzuerleben in den Vereinigten Staaten in Wisconsin. Und das ist natürlich kompletter Wahnsinn, wie da der gesamte Einzelhandel leer gekauft wird. Deswegen ist das auf jeden Fall eine Maßnahme, wenn man was machen will, aber halt nicht mit den Amerikanern, die schon sehr zufrieden mit dem vierten Donnerstag im November waren. Genau. Und es geht ja auch beim Thanksgiving Spirit im Kern nicht um das Einkaufen, sondern letztlich um das Futtern. Und ja, die meisten werden beim besagten Futtern an den Truthahn denken, den ich eben schon mal angeteasert habe. Historiker und Historikerinnen sind sich nämlich sehr uneinig darüber, ob der Truthahn wohl beim ersten Thanksgiving 1621 schon auf dem Tisch stand. Ich habe mich da sehr viel drin belesen und wollte mich auch auf irgendeiner Seite wiederfinden und positionieren. Und für mich am plausibelsten, und das ist auch eigentlich mittlerweile die ja, hauptsächliche Meinung in der Forschung, dass es zwar wildes Geflügel der Gallo-Anseré-Familie gegeben haben soll. Also so eine Art Mischung aus Hühner- und Gänsevogel, der vielleicht auch heute gar nicht mehr existiert. Aber der Truthahn, der soll es zu dem Zeitpunkt noch nicht gewesen sein. Aber ja, letztlich wildes Geflügel war auf
vielleicht
jeden
Fall. Vielleicht ja auch ein
Hummer. Vielleicht ja auch ein Hummer, also von der Region her ginge das auf jeden Fall. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da irgendwas Fischiges auf dem Tisch gewesen ist, denn letztlich haben die Ureinwohner den Pilgervätern ja auch gezeigt, wie man da in den Gewässern richtig fischen kann. Aber ja, der Truthahn, der sollte noch etwas auf sich warten lassen. Im 19. Jahrhundert dann entwickelte er sich aber zur absoluten Leibspeise an Thanksgiving. Und das vor allem, weil es davon auch einfach reichlich gegeben hat im 19. Jahrhundert. Also die Truthahn-Population ist explodiert. Und zudem war es so, dass alle möglichen Familien, die halt irgendwie Vieh hatten, die auch Kühe oder Hühner hatten, die haben sich natürlich am liebsten von einem Truthahn getrennt, weil Kühe oder Hühner man auch gerne behalten hat, weil die noch zu anderen Sachen gut waren, zum Eierlegen, Milch geben. Der Truthahn, der konnte letztlich leider nichts außer gefuttert werden. Und deswegen hat er sich perfekt qualifiziert, um das Thanksgiving-Essen Number One zu werden. Aber es war nicht nur deshalb so, also es war nicht nur wegen den, sage ich mal, ökologischen Aspekten, dass der Truthahn sich da in die Pole Position geschoben hat, sondern auch, weil die amerikanische Literatur Einfluss darauf hatte, beziehungsweise den Truthahn ein bisschen in diese missliche Lage gebracht hat. Und die erste Autorin, die damit was zu schaffen hatte, das war Sarah Josephine Hale, die 1827 in ihrem Roman, ja, bin ich denn blöd, habe ich mir den Roman nicht notiert. Ja, das müsste ich wohl nachreichen.
Ich hätte jetzt auch tatsächlich ein Kochbuch geglaubt, aber ein Roman ist es.
Nee, es ist auf jeden Fall ein Roman. Also naja. Das werden wir danach noch weiterführend feststellen. Es ist auf jeden Fall ein 1827 erschienener Roman der Autorin Sarah Josepha Hale. Und in jenem beschreibt sie eben ein typisches Thanksgiving-Fest in New England und spricht in diesem Kontext unter anderem von einem gerösteten Truthahn am oberen Ende der üppig gedeckten Festtafel. Das Buch reiche ich, wie gesagt, gerne nach. Es ist aber auch, ist mir in der Recherche schon aufgefallen, keine Weltliteratur. Also ich glaube, nichts, was bei den meisten von euch irgendwas auslöst. Anders als der zweite Titel, in dem der Truthahn Erwähnung fand. Und das war nur wenige Jahre später, 1843, in der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, in der ein Truthahn als klassisches Feiertagsessen sowohl an Weihnachten als auch an Thanksgiving charakterisiert wurde und welches sich wohl selbst der grantige Ebenezer Scrooge, also die Hauptperson der Weihnachtsgeschichte, nicht entziehen kann und selbst diesen alten grantigen Weihnachtshasser erfreuen sollte. Ja, aber der Truthahn war so oder so durch die Literatur und halt eben durch den Aspekt seiner üppigen Population war er ausgewählt, um auf jeder Thanksgiving-Tafel in Zukunft zu landen. Das reicht aber natürlich nicht. Also heute sowieso nicht mehr. Heute sind wir alle noch deutlich wählerischer geworden und wünschen uns da Vielfalt. Also ich, also wir alle, ne? Ich nehme mich da nicht raus, soll gar nicht negativ klingen. Ist ja schön, dass wir den Luxus haben. Aber das fing auch schon früher an, dass man sich reichlich gedeckte Thanksgiving-Tafeln wünschte. Und da sind natürlich auch andere Dinge auf den Tisch gekommen. Viele.
Man will ja auch nicht geizen, wenn die ganze Verwandtschaft kommt.
Nee, eben. Da hat ja auch jeder irgendwie dann seine Vorlieben, oft wird ja auch was mitgebracht dann noch von der Verwandtschaft, sodass die Aufgaben gut verteilt sind. Und ja, so ergibt sich da eine leckere Tafel und fast ebenso beliebt wie der Truthahn heute und auch damals schon war und heute ist, ist die sogenannte Füllung, das Stuffing. Und das Stuffing, das hat fast schon eine längere Historie als der Truthahn, oder nicht fast schon, sondern es hat eine deutlich längere Historie als der Truthahn. Nämlich gibt es in der Art schon im antiken Rom Überlieferungen, dass diverse Geflügelspeisen mit eingeweichtem Brot und verschiedenen Gewürzen oder sogar mit Fleisch nochmal gefüllt wurden.
Das war auch gerade genau das Erste, was mir in den Kopf gekommen war.
Rom. Genau. Ja, es, vieles führt uns ja. Also man kann bei den meisten Dingen immer sagen Rom oder China. In dem Fall ist es Rom.
Also was Stadtentwicklung und Kulinarik angeht, läuft da, glaube ich, fast alles einmal zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Und das wird natürlich gänzlich anders noch geschmeckt haben, aber das Prinzip mit dieser, ja, also ich weiß nicht, das ist ja wirklich was in der europäischen Küche nicht ganz so verankert ist, dieses typische Stuffing. In Amerika ist es ja wirklich so, dass viele Leute das Stuffing mittlerweile geiler finden als den Truthahn selbst, weil das ist halt natürlich dann so eine, ja, es ist im Endeffekt für mich so ein bisschen vergleichbar wie so etwas härtere Knödel, halt aus so Brotresten und mit vielen Gewürzen, und es schmeckt einfach richtig gut. Und wenn man das dann noch mit Gravy oder mit irgendeiner anderen Bratensoße so isst, ist das schon was Leckeres. Und ja, sowas gab es halt schon im alten Rom, dann mit anderen Gewürzen, anderer Vogel natürlich auch, eine andere Zubereitung. Aber die Wurzeln lassen sich wie so oft dort ja, verorten. Und hier, oder beziehungsweise in den USA, wurde es dann halt auch erst im 19. Jahrhundert wieder populär. Ähnlich alt wie das Stuffing, oder ja, irgendwo dazwischen, zwischen Stuffing und Truthahn anzusiedeln, ist der Kürbiskuchen, der ebenfalls sehr beliebt ist, den ich ja auch eingangs aufgezählt habe.
Kürbis hat ja auch so einen Hype erlebt.
Ja, heute ist es natürlich, heute kennt es jeder, Pumpkin Spice Latte bei Starbucks und weiß der Geier was.
Man kommt nicht drum herum.
Man kommt nicht drum herum. Oder doch, also hast du schon mal einen getrunken?
Ja, nee, tatsächlich nicht. Das würde mir auch nicht einfallen. Aber ich bin jetzt auch nicht der typische Starbucks-Kunde. Ich mag meinen Kaffee gerne schwarz und lecker.
Schwarz und lecker. Ja, ich hatte meinen ersten und meinen einzigen, glaube ich, letztes Jahr, weil mich auch die Neugier dazu getrieben hat. Mir war es viel zu süß, aber man kann natürlich verstehen, wo der Hype daherkommt. Also es,
ich will da auch niemandem zu nahe treten. Für mich geht das halt nur eher schon so Richtung Softdrink-Dessert,
ja,
als halt Kaffee.
Es macht auf jeden Fall satt.
Ja.
Ja, aber diesen Kürbiskuchen, den gab es in Großbritannien schon viel länger als in den USA. Und deswegen hatten die Siedler den auch quasi schon im Gepäck, zumindest das Rezept, als sie in die neue Welt aufgebrochen sind. Und da geht man auch davon aus, dass sobald die Siedler da die nötigen Sachen angebaut hatten, eben Kürbisse und vielleicht halt Süßungsmittel über den Ahorn, dass die da auch dann angefangen haben, die Kürbiskuchen generell zuzubereiten und eben auch an Thanksgiving zu reichen, sodass das auch auf jeden Fall zu den etwas älteren Thanksgiving-Speisen zählt. Ja, und ebenfalls interessant ist die Geschichte der von dir bereits zu Recht hinterfragten Beilage der kandierten Süßkartoffeln mit Marshmallows. Und das ist schnell erklärt, aber ich finde es lustig.
Okay, da bin ich gespannt.
Denn im Jahr 1917 hat eine der damals größten Marshmallow-Firmen, also Marshmallows gab es 1917 noch gar nicht so lange und waren auch noch gar nicht so beliebt, aber eine dieser Firmen hat sich 1917 eben ausgedacht, ja, irgendwie müssen wir die Verkäufe ankurbeln, irgendwie muss das ganze Geschäft besser laufen, und deswegen drucken wir doch einfach jetzt vor Thanksgiving auf unsere Marshmallow-Verpackung ein Rezept für irgendeine Speise, die man da an Thanksgiving machen kann. Und Süßkartoffeln waren zu der Zeit ohnehin schon sehr beliebt. Zählt auch auf jeden Fall zu den Sachen, die es schon lange an Thanksgiving gab, also auch schon in den ersten Jahren. Dann wahrscheinlich noch eher in der Form von Mashed Sweet Potatoes, also quasi als Brei. Auch das findet man heutzutage noch auf vielen Thanksgiving-Tischen. Aber eben dieses kandierte Ding mit den Marshmallows, das kam explizit von der Angeles Marshmallow Company. Ja, und anscheinend kam das gut an. Ein cleverer
Marketing-Schachzug.
Ja, sehr cleveres Marketing, denn es hat sich wirklich zu einer sehr beliebten Thanksgiving-Speise entwickelt. Und ja, findet sich heute genauso auf vielen Tischen wie die alten Klassiker, wie das Maisbrot. Also es gibt natürlich noch viel mehr, aber es lohnt sich halt nicht bei allem, die Geschichte zu erzählen. Deswegen sind das jetzt schon so die einschlägigen Dinge, an denen ich mich festhalten will. Und alles andere ist natürlich auch im Wandel. Also ich weiß, als ich damals vor Ort war, war es so, dass wir auch eingeladen waren von einer Familie. Und Wisconsin ist ja eh ein Staat mit viel deutscher Geschichte. Und die Familie war auch total gehypt auf Deutschland und auf alles, was daherkommt. Und deswegen haben die uns beispielsweise dann total viel deutsches Zeug auf den Tisch gestellt, um uns halt irgendwie...
Sauerkraut.
Ja, es keine, also Klassiker, tatsächlich, ne? Es gab Sauerkraut, es gab Rotkohl, es gab verschiedene Bratwürste, es gab Krombacher Bier.
Was es so um die Welt schafft.
Ja, also wahrscheinlich die Kiste irgendwie für $40 oder so gekauft im amerikanischen Supermarkt. Und für uns natürlich auch eigentlich alles total unnötig. Also wir hätten auch gerne einfach die typisch amerikanischen Sachen gegessen. Aber
wenn man schon mal nicht zu Hause ist.
Ja, genau, aber halt total süß. Und letztlich fängt es halt genau auch diesen Thanksgiving-Spirit ein, dass man...
Tatsächlich, ja.
Dass man nah miteinander ist und dankbar für etwas ist und ja, sich aneinander erfreut. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also ich hatte da, glaube ich, einen der entspanntesten Tage meines ganzen Lebens. Also wir sind da wirklich um, weiß ich, glaube 9 Uhr morgens sind wir angekommen. Es war völlig normal, dass um 9 Uhr morgens alle da schon anfangen, Bier zu trinken. Mhm. Und deswegen haben wir uns da genüsslich einen hinter die Binde gekippt und dann gab es irgendwann um 12 halt echt diese mördergedeckte Platte und alle haben...
Also schon zum Mittagessen tatsächlich.
Ah ja, genau. Also ich weiß nicht, ob es da verschiedene Versionen gibt, aber so wie ich das erfahren habe, geht das so ein bisschen über den ganzen Tag. Also dann haben wir um 12 halt richtig gespachtelt. Dann haben wir uns alle ins Wohnzimmer verzogen. Dann läuft da natürlich American Football. Da sind die Thanksgiving-Spiele der NFL gerade dran.
Die sind dann extra darauf getimed.
Genau, die sind extra darauf getimed. Und dann bin ich im Food-Koma und auch schon mit einem leichten Schwips da echt bei einer völlig fremden Familie einfach auf der Couch eingeratzt, weil ich mich so wohl gefühlt habe. Und bin, keine Ahnung, 2 Stunden... später wieder aufgewacht, total verballert und das Erste, was war, dass mir die, also ich habe meine Augen aufgemacht und guckte so der Hausmutter, also der des Hausoberhauptes, guckte ich in die Augen und sie guckt mich total süß irgendwie an und sagt nur, während ich noch am Aufwachen bin, Honey, you want another beer? Und da fühlt man sich natürlich sehr wohl. Und dann wurde halt weitergegessen. Ja, es war echt toll. Also würde ich jederzeit gerne wieder erleben. Wollte eigentlich auch gerne dieses Jahr mal selber irgendwie ein Thanksgiving-Fest mal ausrichten und auch kochen, aber das ist halt echt auch unwahrscheinlich viel Arbeit. Aber wir haben natürlich
auch... Man muss ja auch erstmal den Backofen für so eine Pute haben, ne?
Also ja, das ist so. Wobei, da gibt es ja auch mittlerweile viele Leute, die den frittieren. Also das finde ich auch eine sehr waghalsige Mission, aber das hat sich ist total populär geworden.
Das würde ich aber nicht mit einem Geflügel versuchen, was zu groß ist, damit ich es in meinen Backofen bekomme.
Ja, aber also das.
Welchen Frittierkorb willst du da aufstellen?
Das kann ich wärmstens empfehlen, das mal bei YouTube einzugeben, denn da gibt es sehr, 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 sehr viele krasse Fails, dass nämlich Leute, also die haben da einen riesigen Topf und da kommt dann das Frittierfett rein und so ein Siedestab und ja, dann schmeißen die irgendwann den Vogel da rein und der Outcome ist in diesen Fail-Videos eigentlich immer einer von zweien, nämlich entweder kippt der Topf um. Und es gibt ein riesiges Geraffel, dass das Zeug überall hinläuft und irgendwer wird verletzt von dem heißen Fett. Oder aber das Fett ist viel zu heiß und der Vogel irgendwie nass oder so. Und dann fängt die ganze Lauge an zu brennen, als sie den da reinschmeißen. Und dann gibt es eine riesige Stichflamme und die meisten machen das auf ihrer Holzveranda und dann fängt die Veranda an zu brennen.
Ja, da
Also.
kann so ein amerikanisches Haus auch mal schnell weg sein.
Ja, so will man sich natürlich sein Thanksgiving nicht vorstellen,
Am besten
aber
nicht, nein.
gibt's einiges. Ja, und das war es auch schon von meiner
Ja.
Seite aus mit der Geschichte.
Sehr schöne Geschichte. Stellt sich mir noch eine Frage zum Truthahn, eine
Ja.
persönliche Frage an dich, Felix. Helles oder dunkles Fleisch?
Was man davon gerne hätte.
Was du davon favorisierst?
Also für mich ist es tatsächlich das dunkle Fleisch, was ich lieber mag. Ich weiß gar nicht, also helles Fleisch ist ja meines Wissens nach Brust und zum Beispiel. Und dunkles Fleisch ist ja dann Keule, glaube ich. Korrigier mich bitte, du bist bei
Nein,
sowas.
ich korrigiere dich nicht.
Also ich glaube, so ist es. Und ich finde dunkles Fleisch zum einen besser, einfach weil ich es leckerer finde. Ich finde, es hat irgendwie mehr Geschmack und ich mag es dann auch gerne, sowas rund um den Knochen irgendwie abzuarbeiten.
Ich muss ja sagen, ich bin noch gar nicht in den Genuss gekommen, so einen ganzen Truthahn mal irgendwo zu verköstigen. Wäre jetzt auch, glaube ich, gar nicht mein favorisierter Vogel, aber in dem Zusammenhang natürlich mit der Tradition quasi unumgänglich. Ist das denn auch zu Weihnachten in den USA so, dass da der Truthahn,
Ich
ich sag mal, bei
glaube.
uns ist es ja so die klassische Weihnachtsgans.
Ja.
Ich sehe das jetzt schon immer hier im Bergischen, alle Wiesen stehen mittlerweile wieder voll mit Gänsen,
Ja.
die schon ja, sich parat machen müssen.
Also ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass das so gesetzt ist, also ich glaube, es gibt wirklich kaum Familien, die an Thanksgiving auf den Truthahn verzichten, was ja dann wiederum anders ist als bei uns, dass an Weihnachten macht so jeder eigentlich das, worauf er Bock hat. Ist das so gesetzt, dass die, glaube ich, an Weihnachten dann was anderes machen, weil die halt alle den Truthahn schon hatten. Und ich glaube, dass das dann
Oder
nicht.
den halben Truthahn von Thanksgiving wieder aus
Ja,
der Tiefkühltruhe
die Leftovers sind natürlich auch ein großes Thema. Ich habe tatsächlich schon mal überlegt, ob ich es bei unserem familiären Weihnachtsessen mal zum Gesprächsgegenstand machen soll. Also
Ja, sollen
in
wir
die.
so einen Vogel mal frittieren im Garten?
Auf keinen Fall. Aber so generell wäre ich eigentlich schon mal interessiert.
Oh.
Aber das müssten wir natürlich auch mit unserem Familienoberhaupt, der Küchenchefin, durchsprechen.
Und wir messen den Backofen mal aus.
Genau. Aber wo du gerade sagst, dass du noch nicht in den Genuss gekommen bist, erinnerst du dich denn noch, als wir als Kinder, beziehungsweise ich war ein Kind, du warst ja schon ein paar Jahre älter, in den Staaten waren, in den Universal Studios in Orlando, denn
Ja.
da gab es tatsächlich auf die Hand, konnte man sich so riesige Truthahnkeulen holen.
Truthahnkeulen, ja.
Ja. Und ich weiß noch, ich wollte eine haben, aber ich glaube, ich war, also ich glaube, das hat von den Ausmaßen nicht gepasst, weil diese Truthahnkeule
Hätte
quasi,
für dich wirklich als Keule verwendet werden
ja, genau, da
können,
hätte ich ausgesehen wie Fred Feuerstein. Also das wäre wahrscheinlich nichts gewesen und wahrscheinlich, so wie ich mich als Kind in Erinnerung habe, hätte ich einmal reingebissen und dann hättest du es aufessen müssen. Deswegen war es wahrscheinlich eine clevere Entscheidung.
ja, und ich war da wahrscheinlich noch zu fokussiert auf meine Obsession mit Caesar Salad, die ich
Genau.
da in diesem Urlaub entwickelt habe. Aber genug von unseren privaten Reisestories. War
Genau.
eine super Geschichte, hat mir gut gefallen.
Das freut mich. Ja, also ich hatte angefangen zu recherchieren und der Anfang ist natürlich sehr spannend und irgendwann merkt man dann schnell, dass die Luft raus ist, dann kommen nur noch diese Gesetzesentwürfe. Ich glaube, man kann noch in bestimmte Bereiche mehr investieren, aber für heute und für den Thanksgiving-Abriss reicht es auf jeden Fall erstmal. Und ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir hoffen, dass wir alsbald mit einer neuen Episode zurück sind. Also wir haben uns selbst das Ziel gesteckt, dass jetzt, wo wir zu dritt sind, nochmal die Frequenz ein bisschen hochfahren wollen, euch öfter mit neuen Episoden eine Freude bereiten wollen. Und wir hoffen, dass wir dem nachgehen können und das möglich machen können. Vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet, dass ihr immer noch zuhört. Und ja, wir sind immer noch erreichbar unter Instagram Geschmacks-Geschichte und freuen uns sowohl über Feedback als auch wirklich explizit nochmal zu sagen, Episodenvorschläge. Wenn ihr ein Thema habt, was ihr gerne recherchiert haben wollt, tragt das an uns heran. Und es ist sehr wahrscheinlich, wenn es keine total bescheuerte Idee ist, dass ich das in diesem Podcast wiederfinde zum
einen. Wir gehen aber auch garantiert ganz bescheuerten Ideen erstmal nach.
Ja, auf jeden Fall, genau. Also bescheuert darf es ruhig sein. Es muss halt nur eine gewisse Tiefe haben, dass wir nicht nach 5 Minuten mit der Recherche durch sind.
Genau, das ist nämlich auch meistens das Problem, gerade so im Kontext, Geschichte und Geschmack. Bei vielen Sachen, man hat es dann in 5 Minuten erklärt und das sollte auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
So ist es. Aber genau, ihr wisst schon, wie ihr das macht und wir freuen uns, wenn ihr was an uns rantragt. Ja, und ansonsten wünschen wir euch, dass ihr gut durch die Woche kommt und dass ihr uns alsbald wieder hört und dann wieder einschaltet. Und bis dahin, gehabt euch wohl.
Gehabt euch wohl, alles Gute.